Sanierungsfall. Der B2B-Podcast vom GHF für die Renovierungs- und Sanierungsbranche.
Mit Bergfeld
und Lange.
Moin Jochen.
Tag Bert, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder mit der Podcast-Folge Nummer 4, die wir jetzt ja schon erreicht haben. Also wir sind also fleißig und unser Thema heute ist eigentlich so alt wie unsere Branche, nämlich Direktvertrieb versus zweistufigem Vertrieb ist heute unser Thema. Und wir haben uns zwei überaus kompetente Gäste wieder eingeladen und ich freue mich sehr, dass heute dabei ist Rainer Hüttenberger, CEO der STO SE. Herzlich willkommen, Herr Hüttenberger.
Und wir haben uns Rüdiger Lugert eingeladen, Geschäftsführer von Keimfarben. Herr Hüttenberger, mögen Sie Ihr Unternehmen kurz vorstellen?
Gut, das Unternehmen STO ist jetzt im 71. Lebensjahr, gegründet 1955 vom Fritz Stottmeister. Fritz Stottmeister hat damals angefangen mit einer Lizenz, die er gekauft hatte von einem Schweizer Malermeister für einen neuartigen organischen Putz und hat diesen seinen lokalen Händlern angeboten. Und diese lokalen Händler haben alle abgewunken. Ja? Also Innovation brauchen wir nicht, wir haben unsere bestehenden Produkte. Deswegen ist er dann direkt zu den Handwerkern gegangen und hat begonnen, die Produkte direkt zu verkaufen. Das war eigentlich der Ursprung des Direktvertriebs bei STO. Das Unternehmen hat sich dann über die Jahre vom Anbieter von Beschichtungslösungen, Beschichtungskomponenten hinentwickelt, über den Systemanbieter. Heute würde ich sagen zum Lösungsanbieter, weil wir eben nicht nur Produkte und Komponenten anbieten, sondern deutlich mehr digitale Dienstleistungen, Maschinentechnik etc. 2001 ein wesentlicher Schritt für STO, die Akquisition damals des zweitgrößten Wettbewerbers im wichtigsten Kernmarkt BDVS, die Firma ISPO, damals noch im Dickerhoff-Konzern, das war ein wesentlicher Meilenstein. Und dann gab es eine recht dynamische Entwicklung, einhergehend mit der Konjunkturentwicklung in Deutschland in den Nullerjahren. Und ab 2011 hat STO dann auch die Umsatzmilliarde erreicht und hat dann stark expandiert, sowohl geografisch, Südamerika, Mexiko, Türkei, Osteuropa, Australien, Neuseeland zuletzt, sowie auch das Angebot erweitert. Also wir bieten heute ja nicht nur Putzlösungen an, sondern Klinkerriemchen für die Fassade. Wir haben eine eigene Bleiglas-Granulatproduktion für als Zuschlagstoff oder als Basis für unsere Trägerplatten. Wir machen Private Label für den Handel über die Jonas, also eine sehr dynamische Entwicklung in den letzten 15 Jahren. Umsatz 2025 circa 1,6 Milliarden und circa 5.600 Mitarbeiter weltweit.
Rüdiger. Keimfarben ist ja wirklich ein altehrwürdiges Unternehmen, wenn ich richtig informiert bin. 1878 gegründet, aber du weißt das besser als ich.
Ja, das denke ich, Bert. Und Jochen, vielen Dank für die Einladung. Hüttenberger, wenn ich jetzt zu Keimfarben komme, dann ist es ein Stück weit der Gegenentwurf. Bei Ihnen die Flexibilität und bei uns, wir sehen uns so ein Stück weit als Kulturkonstante. Bert, du hast es gerade erwähnt, wir sind 1878 gegründet worden von Adolf Wilhelm Keim. Und er hat damals ein Patent bekommen für eine silikatische Beschichtung. Diese silikatische Beschichtung ist im Prinzip immer noch unser Core-Business. Alles, was wir tun, ist mineralisch. Wenn wir Dispersions verwenden, dann ist es ein Kohlbindemittel, aber ansonsten verwenden wir Kieselsohle und Kaliwasserglase als Bindemittel. Und das schränkt uns natürlich auch ein Stück weit ein. Das schränkt uns auch in dem Wachstum ein, wenn man über Akquisitionen spricht. Es gibt nicht so viele Silikatfarbenhersteller und wenn, dann sind sie nicht unbedingt relevant als Target. Also wenn wir über Keimfarben sprechen, dann sprechen wir immer über Wachstum aus eigener Kraft, Weiterentwicklung der eigenen Bindemittelphilosophie. Und damit sind wir heute, ich sage mal, ein gesunder Mittelständler mit 115 Millionen Euro Umsatz. Wir sind mit zwölf eigenen Auslandsgesellschaften und über deren Nachbarländer in circa 17 Ländern mit eigenen Gesellschaften aktiv. Und ansonsten haben wir noch circa 50 bis 60 Händler über die Welt verteilt. Und wenn man also die über die Welt verteilten Händler anschaut, dann sind die eher konzentriert in Südostasien. Da sind wir relativ stark, haben dort auch einen starken Wachstumsmarkt gefunden. Und ja, also Mitarbeiter sind wir 500 und wir sehen uns ein Stück weit als Konstante in einem Markt, der vielen Veränderungen unterworfen ist. Wenn wir zum Vertrieb kommen, wir kommen aus dem Direktvertrieb. Und Bert, du weißt es selbst, noch 2002 hatten wir uns gegenüber gesessen und haben gesagt, wie geht ihr denn mit eurem Direktvertrieb um? Und jetzt wollt ihr beim Händler Geschäft machen. Deswegen kann ich zu dieser Geschichte auch ein bisschen was beitragen.
Genau, so war's. Vielen Dank. Ja, lass uns gleich einsteigen in das Thema Direktvertrieb und die zweistufige Distribution. Ich habe es ja eben gesagt, diese beiden Vertriebsformen sind so alt wie die Branche logischerweise. Und ich kann mich erinnern, bei meinem Brancheneintritt 1984 war dieser Wettbewerb zwischen den Vertriebsformen schon ein Riesenthema, denn bei dem Farbengroßhändler, bei dem ich gelernt habe in Köln, wurde dann nach kurzer Zeit in der Nähe ein Standort eines Direktvertrieblers aus Münster aufgebaut und war sozusagen jeden Tag Thema an der Stelle. Und seitdem ist natürlich ein bisschen was passiert, vor allen Dingen auf der Seite der Großhändler, denn die Anzahl der Großhandelsunternehmen ist ja nun auch an der Stelle gesunken. Und der Umsatzanteil, der im Direktvertrieb im Bereich Farbenlacke, Putze, WDVS gemacht wird, ist in meinen Augen, und wenn ich das richtig recherchiert habe, durchaus kontinuierlich gestiegen. Wo sehen Sie beide heute denn den Umsatzanteil zwischen Direktvertrieb und zweistufigem Vertrieb? Vielleicht Sie, Herr Hüttenberger, aus Ihrer Sicht.
Ich tue mich schwer, jetzt konkrete Prozentzahlen zu nennen. Was ich aber bestätigen kann, ist das, was Sie sagen, dass der Direktvertriebsanteil insbesondere im sogenannten System- und Projektgeschäft deutlich zugenommen hat. Projektgeschäft, da gibt's ja, ich sag mal, mehrere Spieler, die bei dieser Entscheidung für einen Lieferanten eine Rolle spielen, angefangen beim Investor über die Planer, die Architekten und natürlich den Verarbeiter, die alle bearbeitet, die alle betreut werden müssen, was für einen Händler natürlich eher nicht Standard ist, ja, wo der Händler sich schwer tut, wo die Industrie ihn unterstützen muss oder müsste. Da ist natürlich der Direktanbieter im Vorteil und kann über segmentierte Vertriebe, wie das beispielsweise auch Stoh macht, ganz gezielt diese Zielgruppen ansprechen. Und auf der anderen Seite gibt es das Tagesgeschäft, also nennen wir das zumindest. Da geht es um weniger planerische Aktivitäten, eher spontanes Geschäft. Das ist typisches Handelsgeschäft, ja, wo eher, sag mal, die Nähe zum Kunden im Vordergrund steht und ganz klar Sortimente eine Rolle spielen, breite Sortimente und hier der Handel Vorteile hat. Aber ich kann nochmal bestätigen, was Sie sagen, der Direktvertrieb hat insbesondere im Projektgeschäft deutlich zugenommen. Die Systeme sind komplexer geworden. Ja, wir reden eben über Systemlösungen, Systemberatung. Und das macht es natürlich für den Handel schwierig.
Wie sehen Sie die Entwicklung, Herr Lugert?
Also im Prinzip ähnlich wie Herr Hüttenberger. Das ist schon richtig, das Thema Projektgeschäft wird wesentlich stärker durch den Direktlieferanten abgewickelt. Das ist auch eine Frage von Kompetenz. Der Entscheidungsgeschwindigkeit, das muss man auch dazu sagen. Zu dem Thema komme ich aber nochmal zum Schluss. Ich will das mal ein bisschen ausführen, wenn man über die prozentuellen Anteile nachdenkt, diese 45, 55. Ich glaube, dass sich da gar nicht so viel verändert hat. Ich glaube, dass wir deutlich mehr Point of Sales haben, also Verkaufsniederlassungen haben, als die direkt vertreibenden Unternehmen in Deutschland. Das heißt also, dass das Tagesgeschäft, das Mitnahmegeschäft wird möglicherweise stärker ausgeschöpft. Ich bin immer noch in meiner Denkwelt von irgendwo 40, 60 oder 45, 55. Ich glaube nicht, dass sich so viel verändert hat, denn eher auch der freie Großhandel ist ja im Volumen gewachsen, der zweistufige Vertrieb ist im Volumen gewachsen und es gibt jetzt ein exorbitantes Wachstum auf der einstufigen Seite und vielleicht ein schwächeres Wachstum auf der zweistufigen Seite. Deswegen glaube ich, dass die Relationen noch ganz gut vorhanden sind. Also ein Unternehmen, das also ähnlich stark Bauherren ausgeprägt ist wie Sto, kenne ich natürlich genau die Situation in der Schlagkräftigkeit einer zweistufigen versus einer einstufigen Organisation. Es bedeutet ungemein mehr Kommunikationsaufwand in der zweistufigen Kommunikation und es bedeutet ungemein mehr Goodwill auf der anderen Seite zu verstehen, dass ich möglicherweise, um den Auftrag zu erreichen, auf meine Standardmarge ein Stück weit verzichten muss. Es geht uns im Prinzip genauso, wenn wir heute im Projektgeschäft sind und das Projekt unbedingt haben wollen. Oder wenn jemand anderes sagt, ich will meine Marktanteile erhalten, dann wird der Wettbewerb eng. Und dann kann man sagen, man lässt das Spielfeld jetzt dem anderen oder man kämpft gemeinsam. Und da kommt der Kommunikationsaufwand, der schwierig macht und der hat es dann vielleicht in der einen oder anderen Situation mal zum zweiten Sieger macht.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf Ihre Aussagen, Herr Hüttenberger. Kann es auch sein, dass neben den komplexeren Objekten und Projekten, die eher im Direktgeschäft das Thema notwendig machen, gibt es auch Kundenstrukturen aus Ihrer Sicht, die nicht großhandelsfähig sind?
Sicher gibt es Kundenstrukturen, die, ich sag mal, eher auf den Direktvertrieb ausgerichtet sind. Wir haben ja auch in Deutschland beispielsweise sehr große Malerbetriebe, die sich auch stark natürlich auf das Projektgeschäft fokussieren und da auch entsprechende Unterstützung erwarten. Ja, da gibt es einige Beispiele. Ich möchte aber ergänzen auch nochmal beim Projektgeschäft. Was halt passiert ist, ist auch, die Anforderungen sind deutlich gewachsen. Ja, wenn Sie sich anschauen, Zulassungen, Verordnungen, also Einsparverordnungen, Gesetze, Förderprogramme, Sie brauchen ja heute sehr viel Wissen und Kompetenz. Herr Lugert hat es vorhin auch erwähnt, wo der Handel sich schwer tut, ja, wo wir auch bei den Verarbeitern je länger, je mehr feststellen, dass die Kompetenz eher zurückgeht, ja, weil eher mehr auch ungelernte Arbeitskräfte insbesondere in diesem Projektgeschäft auftreten und unser Direktvertrieb, also wenn ich unsere Außendienstmitarbeiter anschaue, die sind heute Unterstützer, Trainer, Anwendungsberater, Coach, die haben eine vielschichtige Verantwortung und auch Rolle und das kann ein Handel nicht leisten, ja, das ist auch nicht zu erwarten von einem Handel, ja. Und deswegen ist es da so ausgeprägt.
Wenn Sie von dem Malergeschäft sprechen, was sich stark auf das Projektgeschäft fokussiert hat, dieses Beispiel, was Sie gerade nannten, ist es immer dann das ausschlaggebende Argument, die Konzentration aufs Projektgeschäft oder spielt auch immer das Volumen eine Rolle, egal ob es nun Projekt ist oder nicht?
Also der Nachteil, ich glaube, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, beim Direktvertrieb ist der teuerste Weg, den man wählen kann, um zum Kunden zu gehen. Ja? Und um das zu finanzieren, muss ich das Ganze wirtschaftlich betreiben. Ja? Und ich glaube, jeder hier versteht, dass ich einen Außendienstmitarbeiter idealerweise nicht zum ein-, zwei- oder drei-Mann-Maler schicken sollte, weil das eigentlich für den Außendienstmitarbeiter der falsche Weg ist. Es ist nicht wirtschaftlich abbildbar. Deswegen ist natürlich das sehr stark auch volumengetrieben, ja, zu sagen, ich muss das finanzierbar machen. Deswegen gehen wir ja auch andere Kanäle an und nicht nur den Außendienst. Wir haben in Deutschland beispielsweise 90 Verkaufscenter, die natürlich auch Tagesgeschäft machen und auch machen können, ja. Oder wir verkaufen über Webshop, je länger, je mehr, um hier alternative Kanäle aufzubauen, um unsere Kundenbasis breiter abzustützen.
Interessant ist tatsächlich, dass Sie sagen, Herr Hüttenberger, dass die Kosten im Direktvertrieb über den Außendienst viel teurer sind Das nehmen eigentlich wir für uns in der Zweistufigen in Anspruch, wenn ich das mal so sagen darf, nee, Rüdiger. Eigentlich sind wir der Ansicht, wir haben den teuersten Vertriebsweg in der Zweistufigkeit, oder wie siehst du das?
Nein, wir haben nicht den teuersten Vertriebsweg.
Nicht?
Wir, okay. Wir teilen uns die Marge. Das ist, glaube ich, der richtige Ansatz zu sagen. Herr Hüttenberger hat, wenn er am Ende des Tages im Prinzip die gleichen Kosten wie wir beide zusammen. Also wir ergänzen uns mit unserem Vertrieb. Wir haben, was weiß ich, jetzt 50 Mitarbeiter im Vertrieb in Deutschland und es gibt auf der anderen Seite hunderte von Großhandelsvertriebsmitarbeitern. Und das ist wieder eine Frage von Kommunikation. Wir müssen einfach in der zweistufigen, im zweistufigen Vertrieb deutlich enger zusammenarbeiten, deutlich mehr Abstimmungsarbeit betreiben und auch eine klassische Aufgabenteilung betreiben. Wenn wir das nicht machen, dann sind wir teurer. Aber wenn wir eine Aufgabenteilung betreiben, dass wir zum Beispiel das Projektgeschäft machen, die Projekte einlasten ins Unternehmen und dann zum Kunden gerufen werden, wenn der Kunde das Projekt abwickelt, oder wir unterstützen im Ausnahmefall mal beim Tagesgeschäft. Heute ist es so, dass wir in unserem Beziehungsmanagement sowohl den Malerbetrieb betreuen, sowohl den Architekten betreuen, sowohl den Bauherrn betreuen. Und dann möglicherweise noch zu einer nicht abgestimmten Situation vor Ort kommen können. Also rein theoretisch haben wir die gleichen Kosten. Ist die Frage, wie strukturieren wir unsere Aufgabenstellungen?
Und wenn ich das ergänzen darf, Herr Lugert auch, worauf fokussiere ich mich? Wenn ich natürlich stark fokussiert bin auf das Projektgeschäft, ist es etwas ganz anderes, wie wenn ich versuche, eher viel stärker Tagesgeschäft zu machen. Ich meine, wir haben ja in unserer Gruppe auch zweistufige Organisationen. Da sieht man sehr schön den Unterschied, wie viel Vertriebsaufwand muss ich reinstecken, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, Direktvertrieb versus indirekter Vertrieb. Ja, und das sind schon große Unterschiede.
Und Herr Hüttenberger, wo würden Sie denn die Grenzen, wenn es sie denn gibt, die Grenzen eines Direktvertriebs, wo würden Sie die sehen, wo würden Sie die ziehen, wo Sie sagen, das, bis dahin können wir mit dem Direktvertrieb, darüber hinaus ist es halt sinnvoller, anders zu arbeiten?
Also ich habe es vorhin erwähnt, man muss sich sehr genau überlegen, wo setze ich meinen Direktvertrieb ein? Ja, und wenn ich den richtig einsetze und ich weiß, was kostet mich ein Besuch bei einem Kunden im Durchschnitt, ja, dann ist relativ schnell klar, wo ist das Potenzial, das ich suchen muss, um diese Aktivitäten des Direktvertriebs auch, sag mal, wirtschaftlich abbilden zu können. Das ist ein Element. Das zweite Element ist, Sie könnten ja sagen, jetzt hat Sto 90 VCs, jetzt machen wir doch mal 120 draus, ja, ganz schnell. Das funktioniert halt nicht. Diese Skalierung ist nicht ohne Schwierigkeiten von heute auf morgen machbar, weil ein Handelssortiment unterscheidet sich von einem Stohsortiment schon nochmal deutlich. Ja. Wenn Sie sich den Farbengroßhandel anschauen, dann bieten die neben Farben, Putze etc. auch Heimtextilien, Bodenbeläge etc. an, was natürlich eine ganz andere Umsatzbasis, eine ganz andere Entwicklungsmöglichkeit zeigt. Und deswegen sind wir hier oder tun uns schwer zu skalieren. Ja, also wenn wir über die Vertriebsstrukturen, die Verkaufscenterstrukturen reden, dann ist das für uns begrenzt machbar. Ja. Und da rede ich jetzt über die letzten 20 Jahre. Ja. Sto hat immer wieder versucht, getestet, wo macht es Sinn, wo sind vernünftige Standorte. Und ich glaube, heute mit den 90 sind wir da gut aufgestellt. Da wird es mal einige mehr, vielleicht mal auch wieder einige weniger geben, aber da sind wir gut aufgestellt. Aber wir decken nicht die Kunden komplett in Deutschland beispielsweise ab. Das schaffen wir mit unserer Basis nicht.
Das heißt, das wäre aus Ihrer Sicht auch die Begründung dafür, Sie haben es eben im Nebensatz angesprochen, Ihre Tochtergesellschaften in der zweistufigen Distribution mit Jonas und mit der Südwest. Das ist der Grund, warum Sie die eigentlich vertrieblich nicht integriert haben in die Sto, dass Sie eben an der Stelle vertrieblich anders arbeiten können und die Positionierung der beiden Marken oder der beiden Unternehmen eben im Farbengroßhandel anders betreiben können?
Also der Ursprung, ist aber die Entscheidung zu treffen, als Sto auch mit anderen Marken andere Wege zu gehen, also sprich auch den Weg über den Handel, der ist schon älter, als ich im Unternehmen bin. Ja, das hat schon mein Vorgänger in meiner Rolle, der Jochen Stottmeister, vor Jahren entschieden, der gesagt hat, ich möchte alle Wege gehen, um mit den Kunden Geschäft machen zu können. Ja, also ich will nicht unterscheiden, Direktvertrieb ist besser als indirekt. Ich will den Kunden die Möglichkeit geben, die Kanäle zu nutzen, die sie wollen. Und deswegen hat man auch frühzeitig begonnen. Natürlich durch die Akquisition von ISPO kam beispielsweise die Südwest in den Konzern und man hat dieses Geschäft dann entsprechend aufgenommen und auch entsprechend adressiert und immer auch strikt separat gehalten. Ja, wir haben heute eine Markenarchitektur, die wir definiert haben, wo klar definiert ist, welche Marken haben nichts mit Gelb oder mit Rot, wenn wir von der Sto Kretek noch sprechen, die ja im Direktvertrieb aktiv sind, nichts zu tun. Die haben ihren eigenen Weg, ihre eigenen Strategien, ihre eigenen Ziele. Ja, da gibt es keine Vermischung.
Es gibt ja in der Vergangenheit auch Beispiele, wo sich das geändert hat. Bert, du hast im Vorfeld, als wir uns vorbereitet haben, hatten berichtet von den industriellen Bodenbeschichtungen, dass sich das ja schon geändert hat, richtig?
Ja, also das ist natürlich genau das, zahlt darauf ein, was Herr Hüttenberger ja ausgeführt hat, dass Projekte, dass Aufgabenstellungen, Objekte komplexer geworden sind. Machen wir sich's vor, in den 90er Jahren hatten viele Maler einen Heißwasser-Hochdruckreiniger und haben Fassaden damit sozusagen gereinigt und die alte Farbe runtergeholt. Das ist heute undenkbar und die industrielle Bodenbeschichtung war aus meiner Sicht in den 90er Jahren noch völlig normales Malergeschäft an der Stelle, wurde durch den Großhandel, über den Großhandel geliefert an das Handwerk. Und heute würde ich mal sagen, 90-95% der industriellen Bodenbeschichtung läuft nicht über den Großhandel, läuft nicht über den normalen, in Anführungszeichen, Maler, sondern über spezialisierte Unternehmen, nicht? Das sehe ich schon so, ja. Und das zahlt ja darauf ein, dass es einfach komplexer geworden ist, dass die Anforderungen gestiegen sind. Du musst natürlich auch für die Befahrbarkeit Garantien geben, etc., etc., etc. Und das ist dann schon ein anspruchsvolleres Geschäft geworden. Das muss man schon so konzertieren, nicht? Rüdiger, wo siehst du denn, jetzt haben wir eine ganze Zeit über den Direktvertrieb ja gesprochen. Keimfarben ist da, du hast eben gesagt oder am Anfang gesagt, das ist das Gegenbeispiel. Wo siehst du die Vorteile eigentlich für die Keimfarben in der mehrstufigen Distribution?
Also als ich 2002 zu Keim gekommen bin, haben wir daraufhin, glaube ich, 7.000 oder 8.000 Handwerksbetriebe über den Großhandel abgewickelt. Also wir sind ganz konsequent vom einstufigen Vertrieb auf den zweistufigen Vertrieb umgeswitcht. Zum einen war es im Prinzip die Multiplikationseffekte, die wir bei dem Großhandel erzielen konnten. Also der Großhandel ist sehr nah dran an dem Maler. Ich glaube auch, dass die Reichweite, wenn man Sto jetzt alleine betrachtet, ohne Südwest, ist die Reichweite in der zweistufigen Distribution zum Maler hin höher, deutlich höher. Und da ist für uns die Rechnung auch einfach ausgegangen. Wir konnten im Prinzip diese ganzen Abwicklungsthemen, die wir mit den Maler hatten, über das Projekt auf den Großhandel übertragen, haben Verlässlichkeit gezeigt und haben dann auch Multiplikationseffekte bekommen. Wir hätten den Direktvertrieb, glaube ich, in der Art und Weise nicht durchgehalten. Wir hätten diese Wachstumsraten nicht gehabt und wir wären dann wahrscheinlich auch im Sortiment, hätten wir uns nicht so weiterentwickelt, wie wir uns jetzt weiterentwickelt haben. Also für uns war das eine klare Entscheidung, es so zu tun. Ich glaube, es hat auch ist auch eine Frage von Skalierungseffekten. Wenn ich eine entsprechende Größe habe und eine entsprechende Vertriebsorganisation habe, dann kann ich auch in die Fläche gehen und selbst meine eigenen Verkaufsniederlassungen aufmachen. Das funktioniert. Wenn ich kleiner bin und ich muss dann überlegen, dass ich also jetzt Standorte eröffne und dann aufgrund meines schmalen Sortiment es nie in die Möglichkeiten komme, die gleichen Umsätze zu realisieren, wie jetzt ein Großhändler an einem Standort macht, dann ist es irgendwo auch ein reines betriebswirtschaftliches Rechenbeispiel, geht's auf oder geht's nicht auf. Was der zweistufige Vertrieb zumindest damals noch hatte, war der Unternehmer vor Ort. Und der Unternehmer vor Ort war auch jemand, der zum einen als Integrationsfigur auch für den Markt stand, der nach außen in der Öffentlichkeit dastand, der Kunden an sich gebunden hat und dessen Wort im Prinzip auch vom Handwerker geschätzt wurde. Und das hat auch für uns, wenn wir dann entsprechend kodiert wurden, einen positiven Beitrag geleistet. Das hat sich jetzt verändert. Den Unternehmer vor Ort gibt es in vielen Fällen eigentlich nicht mehr oder fast ausnahmslos nicht mehr. Und das wird dann natürlich auch schwieriger, und um diese Kundenbindung zu realisieren. Aber muss ich auch dazu sagen, das Malerhandwerk ist auch, was seine eingetretenen Pfade betrifft, wo gehe ich hin, wo hole ich mir meine Ware, sehr sehr konservativ und wechselresistent. Deswegen wird nicht jeder Besen, der neu in den Markt kommt, auch gleichzeitig neu kehren. Oder besser kehren.
Herr Hüttenberger, hat es denn bei Ihnen mal einen Zeitpunkt gegeben, wo Stoh den Direktvertrieb überdacht hat?
Nein, zu keiner Zeit. Da gab es nie ein Fragezeichen zu überlegen, ist das der richtige Weg?
Können Sie das noch weiter ausführen, warum? Herr Lugert hat jetzt ja auch zahlreiche Vorteile aufgezählt, oder liegt es dann einfach auch an der Größe und am Sortiment?
Nein, ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist der Punkt, den ich ganz am Anfang erwähnt habe. Wenn Sie, und Stoh schreibt sich das auf die Fahne, Technologieführer zu sein in unserer Branche, das ist auch unsere Vision, wenn Sie Innovationen in diesen doch eher, ich sag mal, konservativen Maler, Stuckateur, Gipsermarkt bringen wollen, dann bin ich überzeugt, brauchen Sie direkte Kontakte in die Branche. Ja, wir sehen es immer wieder, wie sich auch eine Südwest schwer tut, neue Produkte im Handel so zu platzieren, wie das ein Direktvertrieb macht. Ja, also da wird halt die ganze Organisation hinter diesen Produktlaunch, die Produkteinführung gesetzt, und dann wird das breit in den Markt gebracht, ja, und die Kunden an multiplen Standorten geschult, trainiert, eingewiesen etc. Da funktioniert das. Und ich glaube, das ist der wesentliche Grund, warum man nie davon abgegangen ist, diesen Weg zu beschreiten. Man hat halt ergänzt, indem man gesagt hat, ja, auch der Handel ist für uns relevant, ja, mit entsprechenden Marken, aber es gab nie ein Fragezeichen hinter dem Direktvertrieb.
Wo sehen Sie für den Großhandel noch Verbesserungspotenzial oder Veränderungspotenzial, dass die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Großhandel auch sowohl im Tagesgeschäft als auch im Objektgeschäft besser wird, aus Ihrer Sicht besser wird?
Also ich glaube, das hat mit Kompetenz zu tun im Handel. Das hat mit Digitalisierung zu tun im Zusammenspiel Industrie, Handel. Ja, man hat ja, glaube ich, Edifact eingeführt in manchen Bereichen. Das funktioniert, aber es ist noch ein ganz kleiner Schritt. Da sehe ich jetzt beispielsweise, was wir im Direktvertrieb an Digitalisierungsthemen voranbringen. Das sehe ich noch relativ wenig aus dem Handel. Und da sehe ich durchaus auch Chancen für den Handel, sich zu positionieren. Ja.
Das ist ja interessant.
Und bei manchen Themen auch zu fokussieren. Ja.
Also das ist ja ein wichtiges Thema, strategische Zusammenarbeit zwischen Industrie und Handel. Gilt ja auch für die Stoh, sag ich mal, oder für die Töchter der Stoh SE. Und ich will da nochmal drauf zurückkommen. Sie haben ja ausgeführt, Herr Hüttenberger, warum man jetzt die Jonas und die Südwest eigentlich nicht integriert hat, weil am Ende oder im Kern sozusagen die Familie oder Herr Stohmeister sagt, ich möchte eben an jeder Stelle meine Kunden oder potenziellen Kunden erreichen können. Das habe ich verstanden. Ich kann mich natürlich auch dran erinnern, auch Rüdiger wird sich gut dran erinnern, dass das natürlich auch Zeiten gab, und ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, wo die Zusammenarbeit mit der zweistufigen Tochter beim Großhandel doch immer mit Vorsicht genossen wurde, weil ja die große Mutter Sto dahinter stand und heute auch noch dahinter steht. Hat sich da eigentlich was geändert? Ist der Großhandel da ein Stück weit offener geworden oder ziehen wir immer noch Luft zwischen den Zähnen, wenn das Thema aufkommt?
Also wenn wir beim Großhandel, bei Verbandsveranstaltungen mit dabei sind und unseren Stoheimer im Knopfloch haben, dann gibt's schon sicherlich auch Diskussionen. Das ist so, ja, klar. Aber ich glaube, wir müssen uns eins klar machen, dass ein Unternehmen wie Sto den direkten und den Handelsweg beschreitet, ist ja nicht eine Erfindung von Sto. Ja, schauen Sie sich mal um, da gibt's x Anbieter, die mehrere Wege gehen. Ja, eine DAW geht mehrere Wege, eine Sika geht mehrere Wege zu den Kunden. Das ist ja nichts Anormales, sondern das ist eigentlich die normale Entwicklung, die man bei vielen Unternehmen sieht und die am Schluss natürlich dahin geht zu sagen, wie kann ich meine Kundenbasis möglichst breit aufstellen und die Kunden, wo immer sie gerne einkaufen, zufriedenstellen. Das ist eigentlich die Logik dahinter. Ja. Aber dass der Handel natürlich da nicht immer begeistert ist, wenn da ein Gelber auftritt, ja, da gibt es sicherlich mal auch Sticheleien, aber das ist wahrscheinlich zwischen Köln und Düsseldorf genauso. Ja.
Oh ja, das ist auch natürlich moralisch und religiös tief begründet. Genau. Aber ich kann mich auch daran erinnern, in meiner Zeit im Handel direkt gab es ja auch eine direkte Zusammenarbeit auch mal mit der Sto in das Thema WDVS hinein. Und wenn ich mich ganz schwer zurückerinnere, gab es auch Aussagen, Rüdiger, aus der Industrie, die uns dann als Verräter der Zweistufigkeit bezeichnet haben. Ist ein paar Jährchen her, aber wie siehst du das Thema heute?
Also ganz entspannt. Erstens ist Herr Hüttenberger ein sehr sympathischer Mann und der weiß sich gut im Kreise der Großhändler zu bewegen und ist dort gestützt und anerkannt. Ich glaube, Sto ist nicht der Wettbewerber per se für den Großhandel. Das ist ein Marktbegleiter, der einen sehr dezidierten Weg im Markt geht, dann auch zum Teil wieder zum Wettbewerber gesehen wird. Bedauerlicherweise ist es so, dass der Nachbar Großhändler meistens der schärfste Wettbewerber ist.
Ist ja auch am einfachsten.
Und wenn man das Unternehmen aus Münster betrachtet, schaffen es halt einfach so, nebulös im Markt zu sein, dass ein Großhandelsaußendienstmitarbeiter nicht mal die Produkte kennt. Also den lassen wir lieber mal ganz außen vor in unserer Betrachtungsweise und konzentrieren uns auf unseren Nachbarn, der das gleiche Sortiment fühlt. Ist so, ja. Aber ich glaube, das sind genau die Themen, die ein Großhändler für sich erkennen muss. Auch wenn ich jetzt in einer Region tätig bin, ich muss irgendwann auch mal Sortimentsentscheidungen treffen, um ein Stück weit meinen Wettbewerb zu entzerren. Wenn ich immer das gleiche, 1:1 gleiche Sortiment habe und nicht meinen eigenen Vertrieb entsprechend im Markt installiere mit meiner eigenen Philosophie, mit meiner eigenen Produktwelt, dann wird es immer einen geben, der das Produkt A günstiger machen kann. Also von der Seite her, glaube ich, ist es schon ein Entwicklungsprozess, den der Handel gehen müsste. Ich weiß aber auch, wie schwierig das ist, Sortimentsentscheidungen zu treffen, weil sie sich 1:1 sofort im Jahresergebnis niederschlagen.
Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch, also da sind wir schon mitten im Thema der strategischen Zusammenarbeit zwischen Industrie und Handel. Im Thema Warenverfügbarkeit, im Thema Liefergeschwindigkeit, im Thema Angebotsmanagement, nicht? Und auf der einen Seite, es gibt ja Händler, die sehr, sehr begrenztes Sortiment haben und es gibt die salopp gesagt viel Weiberei betreiben und wo sich die Sortimente sehr stark zu ihrem direkten Wettbewerbern in den Regionen auch nicht großartig unterscheiden. Ich glaube, da bin ich völlig bei dir, das würde ich auch unterschreiben. Ich glaube, das weiß auch mittlerweile jeder Großhändler, dass er seinen Vertrieb maßgeblich selber prägen muss und nicht auf Aufträge aus der Industrie warten muss. Und das muss am Ende auch einen Einfluss haben auf die Sortimentierung. Aber mich würde tatsächlich nochmal interessieren von Ihnen beiden, was erwartet denn der zweistufige Hersteller im Thema strategische Zusammenarbeit für die Zukunft ganz gezielt auf das Thema Warenverfügbarkeit und Liefergeschwindigkeit vom Großhandel? Rüdiger, vielleicht du zuerst.
Ist ja mein Tagesgeschäft.
Genau.
Also die strategische Entwicklung von Keim mit einem Großhändler, und das kann man natürlich dann auch sagen, von XY mit einem Großhändler. Da geht es wirklich darum, wie gestalten wir die Marktbearbeitung, das Thema, wer macht was, welche Sortimente sind auf Lager und für welche Sortimente macht sich der Vertriebsmitarbeiter des Großhandels stark. Und das ist dann wirklich Mitarbeiterentwicklung des Kollegen im Vertrieb beim Großhandel. Das ist das, was wir sehr häufig auch betreiben müssen, Überzeugungsarbeit leisten müssen und zu sagen, die strategische Entscheidung, die dein Unternehmer jetzt getroffen hat, gemeinsam mit Keim zusammenzuarbeiten oder mit jemand anderem zusammenzuarbeiten, bedeutet für dich aber auch Sanktion. Ja, ich kann nicht so weitermachen wie bisher, sondern ich muss irgendwann mal sagen, dann lasse ich das andere eben einfach weg und konzentriere mich. Es kann Keim für sich nicht in Anspruch nehmen, dass man sich auf uns alleine konzentriert, weil uns ein wesentlicher Teil des Sortimentes fehlt. Also brauchen wir dort auch Partner dazu und dann kann man natürlich Strategien für den Großhandel aufbauen und dann kann man sich im Markt entsprechend etablieren.
Und bist du grundsätzlich denn zufrieden, was das Thema Warenverfügbarkeit angeht?
Ja. Wir haben damit keine Probleme. Ich glaube, wir sind da, wir haben uns da gut über die letzten Jahre entwickelt. Ja. Und wir pflegen im Prinzip mit allen unseren Händlern eigentlich eine sehr strategische Partnerschaft. Die in Workshops definieren wir, wo wir was machen. Wir machen das in Workshops mit dem Vertrieb. Wir stellen Ampelregelungen dar und es ist wirklich ein sehr strukturiertes Arbeiten mittlerweile. Also ich würde sagen, wir sind nicht 100% perfekt, aber wir sind da auf einem guten Weg.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Hüttenberger, für die Jonas und für Südwest? Die Jonas ist ja sehr stark in der Handelsmarke im zweistufigen Handel vertreten, Südwest natürlich mit der Marke. Wie sehen Sie das im Hinblick auf strategische Zusammenarbeit mit den Händlern?
Also zunächst muss man unterscheiden, eben Jonas hat ein etwas anderes Modell, als es die Südwest macht. Für Jonas war von Anfang an immer extrem wichtig die Verfügbarkeit der Sortimente für den Handel. Also wirklich teilweise schon in Anführungszeichen besessen, möglichst optimal zu versorgen. Ja, das ist heute noch im Unternehmen auch spürbar, auch nachdem der ehemalige Eigentümer, der Herr Ruhenhoff, nicht mehr da ist, ist das immer ein ganz wichtiges Ziel gewesen, eine extrem hohe Flexibilität anzubieten für den Handel mit dessen Eigenmarken. Also das ist ein Element. Wenn ich die Südwest anschaue, dann geht es natürlich im Zusammenspiel, wie der Herr Lugert gesagt hat, darum, wer hat welche Rolle. Ja? Der Lieferant kann sich heute meiner Meinung nach nicht nur auf die Rolle des Lieferanten zurückziehen, sondern ist auch gefordert, gemeinsam auch zu Kunden zu gehen, Pull-Effekte zu generieren, damit der Händler hier Geschäft machen kann. Und dann als Händler als solches, die Nähe zum Kunden ist für ihn natürlich enorm wichtig, der Distributionsgrad, das Sortiment und die logistische Abwicklung. Und wenn das funktioniert, dann funktioniert auch dieses Industrie-Händler-Zusammenspiel erfolgreich. Und es gibt Beispiele von Händlern, die da ein sehr erfolgreiches Geschäft aufgebaut haben über die Jahre und von dem wir auch profitieren, muss man klar so sagen.
Und wenn wir es mal umdrehen, wo sehen Sie noch Optimierungspotenzial bei den Händlern, bei denen es halt die Zusammenarbeit nicht so gut funktioniert?
Ich habe es vorhin erwähnt, moderner, digitaler, fokussierter. Ja. Das sind eigentlich für mich die drei Elemente. Ja. Ein Händler, wenn der Eindruck entsteht, die gehen nicht mit der Zeit, dann wird es schwierig. Ja. Digitale Themen, ob ich will oder nicht, muss ich adressieren. Ja. WhatsApp-Bestellungen, ja, die uns zum Wahnsinn treiben, ja, weil eigentlich wir das gar nicht machen dürfen. Jetzt müssen wir Business-Lizenzen dafür ziehen. Das sind alles Themen, die auch im Handel, der Lugert lacht, insofern werte ich das als Zustimmung, ja, auch eine Rolle spielen und dann auch fokussierter, nicht Bauchladen, sondern dann wirklich, wenn ich was anbiete, und da glaube ich, ist Keim ein gutes Beispiel, das ist ein fokussiertes Angebot, wo ich sage, Hochqualitätsprodukte für ganz klare Anwendungsbereiche. Ja. Und dann kann das funktionieren.
Wobei man schon sagen muss, dass natürlich das breite Sortiment im Großhandel ein echter Pfeiler des Geschäftsmodells ist. Das muss man ja natürlich schon sagen. Ja. Das bringt viele Themen mit sich, nämlich nicht die klare Fokussierung. Da bin ich ja dabei. Also die Frage muss ja schon erlaubt sein, ob ein Großhändler 5, 6, 7 verschiedene Baufarbenhersteller im Sortiment haben muss, um ruhig schlafen zu können, oder ob er sich an der Stelle deutlich mehr fokussieren muss. Aber er bietet natürlich in seiner Sortimentsgestaltung alles aus einer Hand. Und wir sehen ja, dass bis zu einer gewissen Mitarbeitergröße es ja exorbitant viele Maler im Großhandel kaufen und nicht im Direktvertrieb kaufen, weil sie eben auch den Kleister und die Tapete und alles, was dazugehört, an der Stelle aus dem Großhandel bekommen. Also ich glaube schon, die Zukunft des Großhandels ist schon Sortiment, Sortiment, Sortiment. Spannend wird das Thema Digitalisierung. Ich gebe Ihnen recht, Herr Hüttenberger. Bestellungen per WhatsApp sind völlig normal und können jetzt nicht das Ergebnis der Digitalisierung sein im Großhandel, sondern an der Stelle werden wir erleben, dass sich, ich sage das mal ein bisschen provokant, die Spreu vom Weizen trennt. Wer ist in der Lage, digitale Strukturen umzusetzen und das auch bezahlen zu können? Denn heute, auch wenn wir sagen, wir haben wechselseitig in beiden Systemen die gleichen Kosten, was den Vertrieb angeht, so denke ich mal im Gesamten betrachtet, wir haben halt eine Armee an Außendienst- und Vertriebsmitarbeitern durch die Industrie und durch den Handel da draußen. Zum Teil auch begründet darin, dass Industrieunternehmen sagen, ich muss aber selber auch Aufträge generieren, weil der Handel mir sonst vielleicht diese Aufträge umdreht oder in andere Sortimente zu anderen Herstellern überführt. Auch das ist ja eine Diskussion, die wir schon lange, lange, lange führen. Dein Mitarbeiter in der Niederlassung hat aber den klaren Auftrag umgedreht auf das Sortiment. Also, und Sie haben die DAW eben genannt, Herr Hüttenberger. Auch da muss man ja sagen, sieht man ja in der eigenen Vertriebsorganisation der DAW mit der CMS, dass sich im Bereich Vertrieb etwas verändert. Ja, dass also Caparol und andere Außendienstmitarbeiter aus dem Konzern und CMS, Handelsaußendienstmitarbeiter, doch enger zusammenrücken und sich auch am Ende ja ergänzen werden. Aus 1 und 1 wird ja nicht mehr 2 werden, sondern vielleicht noch 1,3. Oder wie muss man das betrachten? Wie siehst du das, Rüdiger? Haben wir einfach zu viel Vertrieb da draußen und stehen uns im Weg?
Ich glaube, wir haben nicht zu viel Vertrieb. Wir haben den Vertrieb nicht richtig gesteuert. Also jetzt kommt immer wieder darauf an, welchen Approach hat man im Markt. Also jetzt kommen wir vom Projektgeschäft. Das heißt, ein Großteil unserer Arbeit ist beim Architekten. Ähnlich wie beim Sturmmitarbeiter. Und jetzt, wenn ich jetzt gerade konsequent, wenn dem keinem Außendienstmitarbeiter der Rücken freigehalten wird an der Malerfront, dann kann er sich mehr um Aufträge kümmern und bringt im Prinzip mehr Aufträge zum Handel hin. Das wäre jetzt eine Arbeitsteilung. Das wird immer schwieriger, wenn ich jetzt im Bereich, nicht falsch verstehen, Commodities bin und wirklich an der Front kämpfen muss, wo ich dem Maler sage, bitte nimm die 10 Eimer von mir und nimm sie nicht vom anderen, die du für dein nächstes Projekt einsetzt. Und da entstehen dann diese klassischen Redundanzen. Aber auch das kann man regeln, indem man eine Sortimentspolitik beim Handel betreibt. Er sagt, das sind meine Marken, mit denen mache ich mich stark und versuche dann auch nicht die Situation zu erzeugen, dass es innerhalb des Lieferanten Wettbewerbssituationen beim Kunden gibt. das ist auch ein Thema, was letztlich Redundanz erzeugt. Ich glaube, da sind viele mittlerweile in der Denke, so, das müssen wir umsetzen, das müssen wir verändern. Aber das sehe ich an unserem eigenen Beispiel. Das ist ein langer Weg, das ist ein schwieriger Weg. Wenn das erste Mal vor Ort beim Maler was weggenommen wird von jemand anderen, dann bricht die Welt zusammen. Dabei wir eben noch nicht ganz sauber sind. Und dann wird das Ganze auch möglicherweise emotional. Mhm. Aber es gibt jede Menge Chancen, diesen Vertriebsweg, den zweistufigen Vertriebsweg zu optimieren. Davon bin ich überzeugt. Und das, was wir jetzt bei der DAW sehen, ist ja nichts anderes, als für sich ihren Vertriebsweg zu optimieren.
Richtig.
Die Redundanz abzubauen. Und auch das müsste im Prinzip jedem Großhändler eigentlich einleuchten, welche Entscheidungen er für die Zukunft trifft. Und es wird polarisiert werden und es wird sich auseinander dividieren. Und von der Seite her muss da der Großhandel seine Entscheidungen treffen.
Herr Hüttenberger, Sie wollten noch auf die Ausführungen von Bert Bergfeld, glaube ich, auch noch reagieren, oder?
Also ich wollte im Prinzip erwähnen, was ich mit fokussiert meinte. Also ich meinte bei fokussiert nicht reduziertes Produktportfolio, sondern das, was der Herr Lugert erwähnt hat, eine viel klarere Abstimmung, welche Zielgruppen, welche Kunden mit welchen Themen. Ja, das meiner Meinung nach müsste im Handel deutlich besser herausgearbeitet werden. Wenn wir uns anschauen, dann segmentieren wir den Markt. Ja, wir schauen uns sehr genau an, welches Potenzial haben die Kunden, wo sitzen die, wer kann die bedienen, mit welchen Architekten arbeiten die und so weiter. Das ist alles sehr, sehr durchdacht und ich glaube, das ist etwas, wo der Handel durchaus auch von der Industrie lernen könnte.
Also ich würde Ihnen da durchaus recht geben und ein Stück folgen, was das angeht. Nun ist der klassische Großhandel und die Kundenstruktur im klassischen Farben- und Bodenbelagsgroßhandel, ich sag mal, sehr familienlastig, emotional, miteinander. Man kennt sich, die Protagonisten kennen sich über Jahrzehnte. Ich weiß, wann der Dackel Geburtstag hat von meinem Kunden, wann Hochzeitstag ist und all diese Dinge. Also auf sehr persönlicher Schiene wurde ja über viele, viele Jahre Geschäfte gemacht und auch heute noch über diesen emotionalen Faktor gearbeitet, aber selbstverständlich müssen die Potenzialanalysen und die Möglichkeiten, die bestehen, heute die modernen Möglichkeiten auch genutzt werden und die werden sicherlich nicht überall optimal genutzt und der Außendienst fährt zum Kunden, Karl-Heinz, was brauchst du heute oder nächste Woche und hast ein Objekt, diese Zeiten, glaube ich, die nähern sich dann doch rapide dem Ende und die Professionalität, wenn man das so nennen will, was Zahlen angeht, was an der Stelle Analyse angeht und Vorbereitung angeht. Ich glaube, dass das nicht so ist, als wenn es das nicht geben würde. Aber ich bin da bei Ihnen, das glaube ich auch, dass man da an der Stelle noch einiges verbessern kann und auch vielleicht auch nachholen muss. Das würde ich schon auch so sehen. Wollen wir mal gemeinsam auf den Strukturwandel im Handwerk schauen? Denn auch das ist ja etwas, wir leben ja alle, egal ob nun Direktvertriebler oder Zweistufigkeit, immer vom Verarbeiter. Und es gibt ja auch ganz aktuell die Konjunkturumfrage 2026 aus dem Malerhandwerk, aus dem Malerhauptverband, wie ich ihn immer liebevoll nenne. Wenn man sich die Folgen des demografischen Wandels einmal ansieht, die der Malerhauptverband aufzeigt, dann müssen wir ja in Zukunft von weniger Betrieben ausgehen, wo auch immer die Reise hingeht. Gibt es ja verschiedene Überlegungen, aber wenn ich Guido Müller richtig verstehe, nicht unbedingt von weniger Köpfen im Malerhandwerk, jedenfalls nicht signifikant weniger Köpfen, sondern eher weniger Betriebe. Würde ja bedeuten, dass die durchschnittliche Betriebsgröße im Malerhandwerk zunehmen wird und insgesamt mehr Mitarbeiter in einem Betrieb vorhanden sein werden. Was heißt das eigentlich für die Zukunft, wenn wir das mal so annehmen? Ist das ein Vorteil für den Direktvertrieb oder ist es doch ein Vorteil für den Sortimentshandel mit dem Versprechen alles aus einer Hand? Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, dass der Guido Müller schon recht hat, dass die, die Anzahl von Mitarbeitern im Malerhandwerk nicht dramatisch abnimmt. Wir haben jetzt eine sehr verrückte Zeit hinter uns und wir sehen, dass das Malerhandwerk relativ stabil bleibt. Wir haben sicherlich das Thema der Fachkräfte. Fachkräftemangel wird durch die Demografie kommen. Und ich glaube, es wird einen Shift geben. Ich glaube, dass die Betriebe, die heute von 5 bis 20 Mitarbeitern sind, die finden die Gelegenheit, ihr Unternehmen irgendwann mal zu verkaufen, denn da bekommen sie Geld dafür und das geht in den großen Unternehmen ein. Den Trend haben wir ja heute schon. Ich glaube aber auch nicht, dass der 1-5-Mann-Betrieb deutlich weniger wird. Wir haben ja nicht nur die Großstadt, sondern wir haben sehr stark ländliche Strukturen. Und in den ländlichen Strukturen kann sich ein junger, selbstständiger Malermeister relativ schnell etablieren, vor allen Dingen, wenn er in der Struktur zu Hause ist, in dieser ländlichen Struktur zu Hause ist. Es gibt, glaube ich, wenig Handwerksbetriebe, die so wenig Anfangsinvestitionen benötigen wie ein Malerbetrieb. Deswegen glaube ich, dass diese kleinen Malerbetriebe auch in Zukunft Berechtigung haben werden. Die Mittelschicht wird deutlich weniger und dafür werden die Großbetriebe größer werden.
Herr Hüttenberger, wie sehen Sie das?
Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass der demografische Wandel schon zu weniger Händen auf den Baustellen führen wird. Wenn wir sehen, dass im Nachwuchsbereich, die STO hat ja eine Stiftung, die sich um den Nachwuchs im Maler- und Stuckateurhandwerk kümmert. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele junge Leute noch bereit sind, in diese Ausbildung zu gehen, dann ist es schon erschreckend wenig. Ja, und da gibt es Beispiele aus Regionen, wo sich 20, 30 Malerbetriebe um ein paar wenige Lehrlinge schlagen, ja, in Anführungszeichen. Ja. Und insofern, ich bin überzeugt, es wird weniger Hände geben. Ja, es wird doch da wieder Unterschiede geben. Im Projektgeschäft werden diese Hände mit Subunternehmern aufgefüllt. Und im Kleingeschäft, da bin ich der Meinung, gibt es Chancen für jemand, der im Handel, im Handwerk etwas aufbauen möchte. Da stimme ich dem Herrn Luger zu. Da wird es auch in Zukunft kleine Betriebe geben. Aber ich glaube, insgesamt wird es weniger Hände geben, sodass man sich schon Gedanken machen muss, wie kann ich auf der Baustelle Themen automatisieren? Wie kann ich vielleicht auch industrielle Themen angehen, um seriell arbeiten zu können, etc. Also ich glaube nicht, dass die Anzahl der Köpfe oder Hände gleich bleibt. Das glaube ich nicht.
Also Sie haben gerade einen interessanten Aspekt gebracht, Herr Hüttenberger. Das ist im Prinzip die Produktivität. Die Produktivität wird steigen. Und ich glaube auch, dass das serielle Bauen einen Sprung machen wird. Einen deutlichen Sprung nach vorne machen wird. Das sehen Sie also heute schon, wenn Sie durch die Lande fahren, insbesondere hier in Bayern, wo früher alles rot war, wenn es ein Rohbau war, also ein Ziegelmauerwerk war. Heute sehen Sie halt viele Fertighäuser, die aufgebaut werden. Oder Holzrahmenbau. Oder. Irgendetwas, was vorgefertigt auf die Baustelle kommt. Und die klassischen Bauformate werden weniger. Das ist auch etwas, wo wir als Industrieunternehmen antizipieren müssen. Wie wollen wir in der Zukunft unsere Produkte zum Kunden bringen? Weil möglicherweise ist nicht mehr der Maler der Kunde, die Produkte, sicherlicherweise ist nicht der Maler, der die Produkte verarbeiten wird, sondern jemand in einem Industriebetrieb, der die entweder maschinell aufbringt oder mit hoher Produktivität in einer Serienfertigung aufbringt. Also diesen Wandel werden wir haben, ja.
Wir haben in der nächsten Ausgabe von Rumoporte berichten wir über eine Studie, die auch unter anderem sich um dieses Thema beleuchtet hat mit Interviews, mit Experten und diese Studie spricht auch davon, die guckt so 10 Jahre in die Zukunft. Und da geht es darum, dass auch der Handwerksbetrieb vor Ort sicherlich noch bestehen wird, der Local Champion sozusagen oder der Local Hero, aber dass er auch kooperativ arbeiten wird in größeren Strukturen. Thema Franchise sicherlich noch mal ein bisschen weit weg, aber dass er sich auch sowohl den Fachkräftemangel in der Administration, also wer macht Bürotätigkeit, dass er über KI und Automatisierung sich Hilfe holt, aber auch auf der Baustelle, das haben Sie ja schon angesprochen. Und dass solche Trends gibt es ja auch jetzt schon, dass sozusagen aufgekauft wird und dass dann da im Hintergrund größere Kooperationen und größere Zusammenschlüsse dann eben den lokalen Maler in diesem Fall vor Ort auch unterstützen. Aber kommen wir nochmal auf die Frage zurück. Wer ist denn dann, welche Vertriebsform profitiert denn von dieser Entwicklung aus Ihrer Sicht? Fangen wir vielleicht mit Ihnen an, Herr Hüttenberger.
Also auch hier wieder die Unterscheidung im Projektgeschäft, der Direktvertrieb meiner Meinung nach, weil, und da komme ich wieder auf diesen die heute schon gegebene Situation im Projektgeschäft. Großprojekte werden über Subunternehmer abgewickelt, die häufig Migrationshintergründe haben. Ja, und jetzt rede ich wirklich über die ganz großen Projekte in Berlin, in Frankfurt, in Köln, wo auch immer. Und diese Leute sind in der Regel nicht so ausgebildet, wie das vielleicht ein Handwerker aus Deutschland ist. Und da muss Stoh deutlich weitergehen als Direktvertreiber, als nur das Produkt zu liefern. Ja, da werden noch Leute geschult, trainiert, unterstützt, um diese Themen realisieren zu können. Ja. Und auf der anderen Seite, auch da, Herr Lugert hat es gesagt, Sie haben es gesagt, es wird diesen Local Champion, diese kleineren Malerbetriebe, wird es auch in Zukunft geben. Die müssen halt schauen, wie sie sich positionieren und wie sie sich dann auch entsprechend attraktiv machen. Aber die wird es in Zukunft geben, da bin ich hundertprozentig sicher. Ja, und da hat auch der Handel Chancen, mit diesen Kunden zu arbeiten. Ja, ich glaube nicht, dass der Handel das serielle Geschäft machen wird, aber dieses Geschäft allemal.
Und wir mal einen Blick auf die Digitalisierung werfen, also ganz konkret das Online-Geschäft, den Umsatz im Netz. Wann glauben Sie, wird das Handwerk eigentlich digital einkaufen? Und was bedeutet das eigentlich für die vertriebliche Arbeit? Was heißt das eigentlich für den klassischen Außendienstmitarbeiter, wenn Handwerksbetriebe eher über Plattformen oder über Webshops ihren Bedarf decken? Rüdiger.
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Du weißt, dass ich da in der Beziehung mal sehr euphorisch war. Dass ich wirklich geglaubt habe, dass wir einen schnellen Switch bei den jungen Unternehmen jetzt hinhaben werden zu einem eher digitalen Einkaufsmodell, digitaler Vorplanung und so weiter. Und das ist bisher noch nicht eingetreten. Ich glaube, das wird noch so eine halbe Generation brauchen. Ich glaube, dass insbesondere die KI dazu beitragen wird, das Ganze zu beschleunigen, denn es jetzt nur in meinem persönlichen Umfeld sehe ich, es gibt kaum noch jemanden, der nicht auf seine Art und Weise KI nutzt, Prozesse schneller macht, ob er es jetzt professionell macht oder nicht so professionell macht, auf jeden Fall sind Ergebnisse da und die führen natürlich auch dazu, dass man sich mit anderen Einkäufen auseinandersetzt und das stärker auch nutzt. Das ist auch eine Frage, wie der Großhandel mit dem Thema Kundenbindung dann umgeht. Also der Einkauf sollte ja dann bestmöglich bei dem Großhändler erfolgen. Das heißt, der Großhändler braucht eine digitale Plattform, eine digitale Einkaufsmöglichkeit, da muss er Daten bereitstellen. Und in der Konsequenz bedeutet es, dass man eine andere Art von Kundenbindung benötigt, als man jetzt hat. Also dieses spontane Geschäft, ich nehme jetzt einen Auftrag entgegen, wird sich dann ein Stück weit hin verändern, dass der Auftrag digital reinkommt und 24/7 platziert werden kann und möglicherweise auch ausgeliefert wird.
Herr Hüttenberger, wie sieht das die Stoh?
Also vielleicht zunächst mal, das Handwerk kauft schon seit vielen Jahren online ein. Wenn Sie sich Elektrounternehmen, SAKL-Unternehmen anschauen, dann kaufen die schon seit vielen Jahren viel über Webshop. Das weiß ich aus meiner Zeit, aus dem früheren Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, im Direktvertrieb. Die machen da inzwischen mehr als 20% ihres Umsatzes über online. Auch wir haben einen Webshop und auch bei uns wächst dieser Kanal deutlich. Ja, das ist aber, das muss man dazu sagen, hier läuft das Maler- und Stuckateurhandwerk hinterher, ist deutlich langsamer im Umstellen, als das diese anderen Gewerke machen. Aber ich bin mir sicher, das wird mit jeder Generation, die hier neu reinkommt, die Nachfolge antritt, wird das digitaler werden. Und das wird eine Rolle spielen, sowohl bei Unternehmen, die über den Webshop versuchen, ihre Transaktionskosten zu reduzieren, als auch die Neukundengewinnung damit steuern wollen. Also die beiden Elemente werden gleichberechtigt eine Rolle spielen. Ich bin mir sicher, das wird auch in unserer Branche deutlich zunehmen.
Ja, davon ist auszugehen. Und ich glaube sogar, ich würde sogar den Schritt gehen, aus Sicht der Zweistufigkeit, diesem Open-Source-Gedanken folgend, es wird wahrscheinlich keinen Sinn machen, wenn jeder versucht, das für sich selber zu lösen, also jeder Großhändler für sich versucht, selber zu lösen, sondern eigentlich wäre es wahrscheinlich schlau, auch im Hinblick auf den Direktvertrieb Plattformen für die Kunden, eine Plattform für den Kunden anzubieten, auf dem er auch alles bekommt und nicht im Zweifel bei 6 Webshops oder 3 Webshops oder 4 Webshops einkauft. Ich glaube, dass das auch nicht die Lösung sein wird. Es mag ein Zwischenschritt sein, aber ich denke schon, dass der Großhandel gut beraten wäre, strategisch gut beraten wäre für die Zukunft über eine Möglichkeit nachzudenken, wo das Handwerk seine Lieferanten erreichen kann über einen Weg, natürlich separat bestellt, aber über eine Plattform einen Zugang hat. Alles andere, glaube ich, kann schon schwierig werden, nicht? Denn 20% Einkaufsquote ist dann schon viel, ist schon so viel, dass dann niemand drauf verzichten kann in unserer Branche. Das muss man klar sagen, da kann ich nicht dran vorbeilaufen, nicht?
Wie ist denn die Quote im Großhandel? Wenn der Maler im Großhandel einkauft?
Um bei 2%. Es gibt ein leuchtendes Beispiel, um das nicht weiter auszuführen, aber da ist die Quote deutlich höher bei einem Händler in Deutschland. Das hängt dann aber auch davon ab, wie die Lieferwege sind, wie die Versorgung deiner Standorte ist. Wenn ich natürlich zweimal am Tag den Kunden bedienen kann und ihm online 5% Rabatt gebe, dann wird das vielleicht eher angenommen als bei anderen Händlern. Aber wenn meine Zahl noch stimmt, dann ist die Quote eher bei 2% als bei 5%.
Stimmen Sie dem zu, Herr Hüttenberger, Herr Lugert?
Ja, ich kenne die gleichen Zahlen.
Kann ich Ihnen jetzt nicht bestätigen, weil ich die Zahlen nicht kenne, aber es wird mich nicht überraschen.
Nochmal auf den Markt betrachtet, eben wurde das Thema serielles Bauen angesprochen, also veränderter Neubau. Prefab ist ja so das Schlagwort an der Stelle und das wird dann schon spannend, auch wie in irgendwelchen Renovierungszyklen eigentlich mit solchen Themen umgegangen werden kann. Damit hat sich ja auch mal die Zukunftsstudie des Malerhandwerks mal mit beschäftigt. Wo soll da der Weg hingehen oder kann der Weg hingehen? Aber was ist denn mit dem klassischen Sanremo? Also wir wissen doch heute, dass wir Millionen von Immobilien haben, 1 bis 2 Familienhäuser, die aus den 70er Jahren sind, die heute noch sozusagen von ihren Erbauern bewohnt werden und wo es auch einen Generationswechsel geben wird, wo vielleicht auch junge Familien eher auf diese gebrauchten Immobilien, auf Sanierung im Bestand setzen müssen, weil der Neubau vielleicht zu teuer ist oder die Flächen gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Ist das nicht für die nächsten Jahrzehnte eigentlich das Butter- und Brotgeschäft fürs Handwerk?
Ja, natürlich. Also das Sanremo-Geschäft sind ungefähr 70% des gesamten Marktes, 30% genau. sind irgendwie Neubauvolumen. Und wenn man also jetzt da in die Sanierung hineingeht, dann sprechen wir über Treppenhäuser, Fenster, Dach, Heizung, was weiß ich auch immer. Egal ob jetzt Miet- oder Eigentumswohnungen, dort ist dann der Nutzer eher derjenige, der saniert, also die für uns wichtigen Tätigkeiten macht, also sprich den Anstrich macht oder für den Großhandel den Bodenbelag. Vielleicht macht er einen Bodenbelag noch, aber einen Anstrich macht er in der Regel selbst und da sind wir nicht der Lieferant dafür. die kommt halt dann aus der Großfläche, die Ware. Aber das wird Bestand haben. Also bloß irgendwann ist eine Wohnung abgewohnt. Und wir haben ja alle den wunderbaren Corona-Boom erlebt. Das war ja nichts anderes, als dass die Leute gesehen haben, wie sie zu Hause waren, wie abgewohnt eigentlich ihre Wohnung ist. Und dass sie wieder was tun müssen und investieren müssen. Also nicht in Urlaub fliegen, sondern im Haus investieren. Das wird es immer geben.
Mhm. Also wir wissen ja aus den Green Deal-Diskussionen, welche Anzahl an Gebäuden sanierungsbedürftig sind, weil aus 50er, 60er, 70er Jahren etc. Und jetzt nicht nur wegen der Energieeffizienz, aber da muss man die Gebäudehülle, ja, da muss man was tun. Das wird auch für den Maler im Außengeschäft Geschäft bedeuten. Ja. Innen muss man anschauen, da ist im kleinen Einfamilienhäuschen eher das gegeben, was der Lugert sagt. Aber außen sehe ich da enormes Potenzial. Das sind Millionen an Gebäuden, die da in den nächsten Jahren, Jahrzehnten saniert werden müssen.
Ja. Ja. Schauen wir mal auf die aktuelle Lage in Deutschland und in der Welt, zumindest was unsere Branche angeht. Ich war ganz erstaunt, als ich im Fernsehen, im WDR, einen kurzen Hinweis gesehen habe zum Thema Versorgungssicherheit von Produkten für den Maler. Da ging es dann auch darum, dass Bedachungsgroßhändler, aber auch Malergroßhändler für ihre Kunden in gewissen Produkten eine Verschärfung der Lieferfähigkeit sehen, sogar eine Zuteilung von Ware am Horizont erkennen können, insbesondere für Folien, für Planen und für Dämmplatten. Ist das tatsächlich etwas, was Sie beide unterschreiben und sagen, ja, das kann schon an der einen oder anderen Stelle passieren, dass nicht alles zur Verfügung steht in den nächsten Wochen und Monaten?
Herr Hüttenberger, da sind Sie deutlich näher dran an der Dämmplatte als ich.
Also wir beobachten ja unsere Lieferketten global täglich. Wir nutzen da auch KI dazu. Wir sehen in unseren Lieferketten noch keine Engpässe. Allerdings, was wir jetzt auch im April gesehen haben, sind natürlich gewisse Vorzugseffekte, weil Kunden aufgrund anstehender Preiserhöhungen, also wir haben beispielsweise in Deutschland zum 1. Mai die Preise anpassen müssen. Und da gibt es natürlich Vorzugseffekte, die jetzt dazu führen, dass mehr nachgefragt wird als ursprünglich geplant. Und dann gibt es Engpässe, auch bei Dämmplatten. Ja. Aber bei uns ist jetzt nicht so, dass wir sagen müssen, wir können Kunden nicht beliefern. Das ist nicht der Fall. Mhm. Noch nicht, muss man dazu sagen. Ja.
Aber es wäre denkbar. Das ist
ja, also je länger der Krieg geht, umso denkbarer wird das. Ich meine, wir haben Einzelbeispiele, wie beispielsweise in Australien können die LKWs nicht fahren, weil kein Diesel da ist.
Ja.
Ja, und das sind jetzt Einzelbeispiele, das heißt nicht, die restliche Welt tickt so, aber und wenn sich das noch weiter multipliziert, dann werden wir irgendwann auch Probleme haben.
Ja. Stichwort weiter multiplizieren, Frage an Sie beide auch. Wir hatten jetzt, Sie sprachen die Preiserhöhung an, Sie zum 1. Mai, andere schon im April. Im Bereich Boden wird es im Juni was geben. Rechnen Sie mit einer weiteren Welle in der zweiten Jahreshälfte an Preiserhöhung?
Das kann man nicht ausschließen, glaube ich. Es ist immer wieder davon abhängig, wann ist die Straße von Hormuz wieder offen? Ist endlich mal irgendwann der Ukraine-Krieg vorbei? Relativiert sich das Ganze wieder? Wir waren jetzt deutlich gezwungen, Preise zu erhöhen zum 1.5. Wenn ich mir also anschaue, ich habe mir das heute Morgen nochmal angeschaut, was wir für durchschnittliche Preiserhöhungsrate aktuell haben, bin ich eigentlich viel zu günstig reingegangen mit meiner Preiserhöhung. Das ist schon deutlich zu sehen. Man kann es nicht ausschließen. Eines ist klar, unsere Zulieferer sind anders als zu Corona jetzt in der Reaktion schneller. Die warten nicht mehr ab, sondern die reagieren und erhöhen die Preise. Wenn Sie jetzt anschauen, langfristige Preisbindungen haben wir mit unseren Lieferanten nicht mehr.
Das ist so. Also wie der Lugert sagt, wir können überhaupt nichts ausschließen.
Ja.
Wir wissen ja nicht, was passiert heute Nachmittag, morgen früh, übermorgen. Das ist ja sehr abhängig von Einzelpersonen. Ja? Und wenn der Krieg jetzt noch lange geht, dann werden weitere Wirkungen zu sehen sein, ja? Effekte. Also ich habe da Sorge, dass das den, ich sag mal, das kleine Pflänzchen Baukonjunktur in Deutschland erwirkt. Ja.
Ich würde noch eine Frage stellen wollen zum Thema Marktkonzentration. Wir sehen ja eigentlich über viele Jahre im Großhandel auch einen Konzentrationsprozess. Die Großhändler werden nicht mehr, die Großhändler werden weniger. Nicht unbedingt die Anzahl der Verkaufsstandorte. Aber auch bei der Industrie, wenn wir uns mal zurückerinnern, die letzten 40 Jahre sind ja auch einige Namen nicht mehr am Markt tätig. Wie beurteilen Sie den Konzentrationsprozess auf Herstellerseite, wenn ich jetzt mal auf die ganz aktuelle Situation Dörken-Ostendorf so als Schlagwort mal gucken darf? Wie bewerten Sie das? Erleben wir einen weiteren Konzentrationsprozess in der Baufarbe?
Ich glaube, wenn nicht jemand in Insolvenz geht, dann wird es nicht zu einem Konzentrationsprozess kommen. Es wird zu Akquisitionen kommen, davon bin ich überzeugt. Ob das jetzt ein Deutscher ist, der jetzt irgendwo ein Target ausmacht, oder ein Amerikaner ist, der ein Target ausmacht, das wird es sicherlich geben. Aber uns gibt es doch sowieso schon fast nicht mehr. Also wir sind ein Oligopol. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Vielfalt beibehalten. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ein Hüttenberger Kompliment, dass wir eine Südwest und eine Jonas im Markt haben. Wir brauchen solche Unternehmen. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtiger Punkt. Da rede ich mich leicht, weil ich keine Dispersionsfarben verkaufe und da nichts verdrängen möchte. Aber der Markt braucht halt einfach diese Vielfalt. Und es ist schade um jeden, der eigentlich aus dem Markt verschwindet. Und man sieht, selbst wenn ein Inhaberwechsel kommt, das haben wir jetzt ja mit dem Kauf von der Diesner gesehen, und plötzlich ist das Erscheinungsbild von Diesner im Markt ein ganz anderes geworden. Aber die Marke ist noch da. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt.
Also ich bin überzeugt, dass der Konzentrationsprozess weitergehen wird. Das wird nicht automatisch dazu führen, dass Marken verschwinden. Wenn es starke Marken sind, dann werden die Unternehmen, die diese Firmen kaufen, auch ein Interesse haben, die weiter leben zu lassen, halt innerhalb eines Konzerns. Aber dieser Konzentrationsprozess wird meiner Meinung nach zunehmen. Und man sieht es auch im M&A-Markt, wachsen die Angebote momentan. Und das ist deutlich spürbar. Und das hat natürlich mit der allgemeinen Konjunktur zu tun und auch natürlich dem Ausblick zu tun, der sehr unsicher ist. Ja. Also das stellen wir fest. Ja. Also das wird weitergehen.
Kommen wir mal zu einem Fazit. Jochen, was ist denn bis hierhin dein Fazit aus diesem Gespräch, außer dass ich feststelle, dass Herr Lugert und Herr Röntgenberger in wesentlichen Dingen nicht unbedingt einig sind? Ja, das war auch vielleicht nicht zu erwarten.
Das Fazit ist, dass der Großhandel muss sich in Zukunft bewegen. Er muss sicherlich effizienter werden in seinen Prozessen. Er muss auch bereit sein, strategisch stärker zu denken und mit der Industrie zusammenzuarbeiten. Er muss auch in seinem Sortiment klarer sein und auch Sortimentsentscheidungen treffen, die manchmal unangenehm sind, das sehe ich auf jeden Fall. Und genau richtig, er muss auch digitaler werden. Er muss das Digitale mitdenken und das auch seinen Kunden anbieten. Das ist sicherlich das Fazit für den Großhandel.
Also ich bin ja Handelskind. Insofern gebe ich dir recht, wenn wir das kann man, glaube ich, so zusammenfassen, wenn wir die Vielfalt in der Branche, auch dies familiäre im Großhandel mit seinen Kunden, mit den Handwerksbetrieben, diese empathische Zusammenarbeit, auch wenn sie sich unterschiedlich definiert, erhalten wollen, dann muss man eben auch mit der Zeit gehen. Und ich habe schon wahrgenommen aus diesem Gespräch, dass sich der Direktvertrieb für die Zukunft sehr gut aufgestellt fühlt, was das Thema Kundenstrukturen angeht, Auftragsstrukturen angeht, Digitalisierung angeht und dass man den Großhandel hier sehr deutlich nicht so gut aufgestellt sieht. Und daran, glaube ich, darf man und sollte man und muss man auch arbeiten.
Richtig. Und wenn die Industrie sich so selbstbewusst präsentiert, wie wir es heute erlebt haben, das ist sicherlich dann auch eine Ansage an den Großhandel. Die Industrie, der Direktvermarkter, schaut sich den Markt an und bedient einfach die Nachfrage seiner Kunden, deckt das ab aus eigenen Mitteln. Und ja, da kann sich der Großhandel sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch eine Scheibe abschneiden.
Ja, und wir haben gehört, dass es eben Hersteller gibt, die in der Zweistufigkeit sich sehr, sehr wohl fühlen, für die das auch das zukünftige Modell oder das weiterhin wichtige Modell im Vertrieb bleiben wird. Und man muss sehr genau hinhören, was die Leute sich wünschen, wie sie die Zukunft gestalten wollen, um effizienter zu werden in der im Vertrieb, ein intensiveres Miteinander im Vertrieb. Ohne das wird es nicht gehen. Das, glaube ich, ist das Fazit, was wir hier ziehen können. Nicht?
Richtig. Ein letzter Punkt, Vertriebskosten. Beide Gesprächspartner betonen, dass die Vertriebskosten das Entscheidende sind und man sich eben ganz genau angucken muss, wo diese Vertriebskosten auch entstehen. Und sicherlich ist der Direktvertrieb auch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil man eben nicht in die letzten Marktverästelungen alleine reinkommt.
Ja, also die Frage an unsere beiden Gesprächspartner wäre ja auch provokant. Sind wir eigentlich ein Sanierungsfall? Ist die Branche ein Sanierungsfall? Wird die Branche in ihrer Vielfalt, der Rüdiger Lugert hat es angesprochen, Vielfalt ist wichtig, das würden wir im Großhandel auch so sehen wollen, ist er tatsächlich so überlebensfähig oder ist eine Zusammenführung der verschiedenen Gewerke rund um Sanremo und serielles Bauen, Neubau eigentlich das, also eine große Sanremo-Branche, wo sich verschiedene Handwerksgruppen wiederfinden und auch das Sortiment bei den Händlern, ob nun Baustoffhandel, Elektro-Großhandel, Farben-Großhandel, ein Stück weit mit beeinflussen, ist es das, was uns erwartet? Das würde mich zum Abschluss von unserem Gespräch nochmal von Ihnen beiden interessieren.
Das kann ich mir momentan noch gar nicht vorstellen, dass wir diesen Multi-Produkthändler haben, also gewerkeübergreifenden Händler haben. Da müsste es Leute geben, die das Kapital in der Hand haben, die das entsprechend investieren und sagen, wir machen das jetzt. Wir sehen, wie schwer es ist, wie ein Baustoffhändler hat, Farbe zu verkaufen. Und wir sehen auch, dass es sehr schwierig ist, dass ein Farbengusshändler Trockenbau verkauft, weil momentan die Vertriebswege anders sind, die Zielgruppen anders im Prinzip definiert sind. Wir haben in den USA gibt es das Beispiel von Home Depot und Lowe, wo man im Prinzip auch genau diesen Fall vorfinden, sowohl für den Do-it-yourself-Mann als auch für den Profi. Und auf der anderen Seite gibt es 4800 Sherwin-Williams-Shops, oder der Kunde hingeht und sein Sherwin-Williams-Produkt kauft. Also ich glaube, morgen wird das noch nicht so weit sein. Aber der Großhandel hat Herausforderungen, das ist überhaupt keine Frage. Und da müssen wir alle gemeinsam, die in der zweistufigen Distribution arbeiten, daran wirken, dass wir diese Herausforderungen auch schaffen.
Herr Hüttenberger, wie ist Ihr Fazit?
Also wenn wir die Frage stellen, ist die Branche ein Sanierungsfall, dann unterscheide ich jetzt Handel und Kunden, also Verarbeiter, Handwerk. Mhm. Ich bin der Meinung, dass beide kein Sanierungsfall sind. Ich glaube aber, dass der Handel etwas tun muss, und ich wiederhole es, moderner, digitaler, fokussierter, das Handwerk geht da schon andere Wege. Also wir sehen zunehmend Handwerksbetriebe, die sich auf Komplettsanierungen ausrichten. Also was im Handel nicht passiert, passiert zunehmend bei Handwerksbetrieben. Wir sehen das sehr stark in Belgien und Frankreich sich dort entwickeln. Das wird da auch weitergehen. Das ist eine Richtung. Die andere Richtung ist, das Handwerk hat meiner Meinung nach, und jetzt rede ich von den lokalen Champions, das wird wieder goldenen Boden haben. Weil wenn sie wochenlang warten müssen, bis sie einen Handwerker bekommen, um die Fassade zu streichen, dann werden sie das sehr schätzen, wenn der da am Schluss dann kommt. Ja? Ja. Und ich besuche ja sehr viele Kunden über das Jahr verteilt und ich sehe da auch ganz tolle Betriebe, die auch mit der nächsten Generation hier ganz neue Wege gehen. Ja? Social Media nutzen, um mit ihren Kunden in Kontakt zu kommen. Also die Branche ist kein Sanierungsfall. Man muss halt ja, sich jetzt um die richtigen Themen kümmern. Und dann wird es auch erfolgreich sein.
Jochen, sind wir am Ende, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Sind wir am Ende dieser Podcast-Folge?
Genau, und ich glaube, viele Hörer sind am Anfang von sich auch bewusst zu werden, was Herr Hüttenberger jetzt auch gerade abschließend gesagt hat, welche Möglichkeiten zum Beispiel im Handwerk auch bestehen, sich den Herausforderungen zu stellen und zu modernisieren. Und das gilt sicherlich auch für den Großhandel. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen beiden, Herr Hüttenberger und Herr Lugert, herzlich bedanken, dass Sie dabei waren. War ein sehr spannendes Gespräch, diese beiden unterschiedlichen Positionen auch mal so ineinander zu führen und abzuklopfen. Vielen Dank.
Ja, auch von mir herzlichen Dank für das heutige Gespräch und gleichzeitig natürlich auch die Aufforderung an unsere Zuhörer, sich an dieser Diskussion, an diesem Austausch zu beteiligen. Wie seht ihr das? Wie sehen Sie das? Was die Zukunft des Großhandels, was die Zukunft unserer Branche angeht, wo gehen die Meinungen auseinander, interessiert uns sehr. Schreibt einfach dem Rum-Reporter, schreibt dem GRF, wie ihr zu dem Inhalt dieser Folge steht. An alle herzlichen Dank. Ich hatte viel Spaß. Schön, dass es heute geklappt hat.
Dankeschön.
Danke auch.
Das war Sanierungsfall, der B2B-Podcast vom GRF für die Renovierungs- und Sanierungsbranche.
Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie ihn gerne weiter und bewerten Sie ihn hier in der App. Und vergessen Sie nicht, auf den Abo-Knopf zu drücken, dann bekommen Sie immer Bescheid, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.